Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar HEP Solar. Hast du dir schon einmal überlegt, warum auf so vielen Dächern Solaranlagen installiert sind? Ganz einfach, Photovoltaik ist derzeit die wirtschaftlichste Technologie zur Energieerzeugung. Da wäre es doch schön, wenn du die Möglichkeit hättest, genau in diesem Bereich auch investieren zu können. Und genau da kommt unser Werbepartner HEP Global ins Spiel. HEP Solar ist eins der führenden Unternehmen in der Solarbranche mit internationaler Expertise und bietet dir als Privatinvestor die Möglichkeit, in weltweite Solarprojekte zu investieren. Als globales, inhabergeführtes Unternehmen haben sie eigene Tochtergesellschaften in verschiedenen Zielländern und bieten dir damit Zugang zu Märkten, die sonst nur institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Deine Vorteile liegen auf der Hand. Du investierst in den stark wachsenden Markt der Solarenergie, erhältst darüber langfristige und attraktive Renditen und kannst je nach deinem Risikoprofil unterschiedliche Projekte auswählen und damit dein Portfolio diversifizieren. Also profitiere jetzt von dieser Erfahrung und lege direkt los. Gehe dafür einfach auf investor-stories.de/hep-global oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast, und ich habe jetzt einen frisch gebackenen Podcast-Kollegen zu Gast, denn er hat gerade erst vor ein paar Wochen seinen eigenen Podcast mit dem Finance Smitty, den wir auch schon zu Gast hatten, gestartet, und es ist der Patrick. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, einen wunderschönen guten Tag und vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Also ich fühle mich geehrt.
Ja, ich freue mich, dass du die Einladung angenommen hast und wir ein bisschen über Investments und deine persönliche Investor-Story quatschen können. Denn wir kennen uns zwar persönlich erst eigentlich seit jetzt, aber wir sind schon länger beide in den gleichen Gruppen und Sphären unterwegs. Insofern freue ich jetzt mich mal ein bisschen tiefer in deine Geschichte rein zu versetzen. Und da starten wir am besten mal, wie das Ganze bei dir angefangen hat. Wie bist du denn eigentlich zum Thema Finanzen und Investieren insgesamt gekommen?
Ja, also ich hoffe, dass es den ein oder anderen Zuhörer was Interessantes liefern kann, aber der Start ist tatsächlich ganz spannend, weil ich würde das so unterscheiden in zwei Kapitel. Bei mir gab es nämlich zwei zeitliche, sehr unterschiedliche Startpunkte, und das ist eigentlich immer eine ganz witzige Geschichte, die tatsächlich auch viele nicht wissen, wahrscheinlich auch die Podcast-Hörer von unserem Podcast nicht, denn ich hatte ursprünglich mal, also der erste Kontakt mit Aktien war quasi über ein Planspielbörse. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Das haben früher, vielleicht auch heute noch, die Sparkassen gemacht an den Schulen, um Schüler quasi vertraut zu machen mit dem Thema Aktien. Eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Man kennt ja diese Spielgelddepots, ne? Also so kann man es sich ungefähr vorstellen. Man bekommt dann ein Abo von dem Handelsblatt, hat dann jeden Tag quasi seine Zeitschrift bekommen und konnte da einlesen, sich in ein Portal einloggen, auch schon damals online. Und das ist schon ewig her, also damit man das mal zeitlich einordnen kann. Das müsste um 2000 rum gewesen sein, also schon 24 Jahre her. Also wirklich, da war ich 12, 13 auf dem Gymnasium. Und man hat nicht wirklich viel über Aktien vermittelt bekommen. Das war eher so ein spielerischer Aspekt. So heißt es ja auch, Planspielbörse. Aber für mich war das damals eher wie so ein Videospiel. Ich habe dann irgendwie in einem Handelsblatt gelesen und dann geschaut, okay, was ist da interessant? Und ich hatte instinktiv, also so im Nachhinein, den Peter Lynch-Ansatz: Kauf doch das, was du kennst. Denn früher zu der Zeit hat man auf Schulhöfen sehr gerne mit den Nokia-Handys rumgespielt, nämlich Snake. Und ich dachte, hey, das ist doch cool. Da ist eine Aktie, die ich kenne im Handelsblatt. Die kaufe ich doch einmal. Und wer sich den Kursverlauf anschaut von der Nokia-Aktie zwischen 1999 und dann 2000 danach, der ist ganz schön gut. War natürlich totales Glück und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich muss mal nochmal die Urkunde rausgraben, aber es dürfte erster oder zweiter Platz im Saarland, also da komme ich ursprünglich her, gewesen sein und in die Top 20 deutschlandweit bin ich damit gelandet und habe dann quasi einen Gutschein bekommen und so weiter. Es wäre, glaube ich, sogar noch besser gewesen, also die Performance war 80-90% auf diese Nokia-Aktie, aber wir alle kennen es, Schule ist schwierig. Irgendjemand hat mein Passwort geklaut aus Neid und hat die Aktie einfach verkauft, bevor das volle Potenzial entfaltet wurde. Aber das war mein Kontakt, mein erster Kontakt mit Aktien.
Was ein Wirtschaftskrimi. Sehr cool. Aber dann hat sich wahrscheinlich einiges entwickelt. Vor allem natürlich, als du dann auch ein bisschen mehr Geld wahrscheinlich zum Investieren hattest. Wie verliefst du deine Reise? Ich meine, gerade diese Börsenspiele sind ja eher so ein bisschen Trading und in dem Sinne auch Kurzfristigkeit und Glück basierend. Wie hat sich deine eigentliche Strategie entwickelt? Und weil jetzt ist sie ja ein bisschen anders.
Also ich würde sagen, typisch deutsch, weil was sehr schade ist, also ich finde die Grundidee an dieses Planspiels Börse eigentlich gar nicht verkehrt, aber man bekommt gar nicht das Wissen vermittelt, okay, was macht man da oder welchen Bezug hat man zu Aktien, dass dahinter Unternehmen stecken, sondern es war wirklich wie ein Videospiel für mich und auch im Umfeld der Familie, Freunde, ne, das Thema Aktien ist da totgeschwiegen, wenn du das irgendwie erwähnt hast, weil durch diese Planspielbörse waren für mich Aktien trotzdem irgendwie so interessant. Also es hatte immer so einen interessanten Faktor. Aber bei Freunde und Familie galt es immer als riskant, Casino, Spekulation. Wenn du das machst, verlierst du alles. Und deswegen habe ich eine sehr lange Zeit gar nichts mehr mit Aktien zu tun gehabt und war einfach typisch deutsch, typisch jugendlich, habe mich eigentlich nicht wirklich um meine Finanzen gekümmert. Ich habe immer sehr viel schon gespart, aber ich habe mich nicht darum gekümmert, wirklich zu investieren. Und das kam dann wirklich erst vor 6 Jahren, also 2018, habe ich dann wirklich erst wieder mit dem Thema angefangen. Und ist eigentlich schade, ne? Also ich habe eigentlich einen Großteil an Zeit, wo ich hätte Geld vermehren können, habe ich einfach verpasst durch, ich glaube, das Umfeld, ne, in dem wir leben in Deutschland. Das, die Vermittlung von Aktien sind böse oder dass das überhaupt nirgendwo ein Faktor in der Gesellschaft ist. Und das ist echt schade. Und dann habe ich wirklich ganz klassisch mit ETFs angefangen. Also ich bin irgendwie die Motivation, also ich sag mal die Motivation, wie es überhaupt wieder zur Motivation gekommen ist, dass ich mich selbst mit dem Thema wieder beschäftigt habe und nicht komplett versagt ist, hat auch einfach mit dem Umfeld zu tun. Mit so, man bekommt persönliche Schicksale mit, von Leuten, die im Alter, denen es nicht so gut geht. Und dann denkt man einfach an sich selbst und stellt sich vor, okay, was kann ich tun, damit es mir zu meiner Rentenzeit oder in meiner Alterssituation dann später besser geht? Und da bin ich direkt auf die ETFs gestoßen. Und wie gesagt, das war dann 2018.
Ja, sehr cool. Und dann kam irgendwann der Schwenk, weil ich weiß ja, um schon mal so ein bisschen spoilern, du bist ja durchaus auch so ein bisschen Value-getrieben. Waren dann dir die ETFs irgendwann zu langweilig oder woher kam sozusagen dann die zusätzliche Komponente? Oder vielleicht auch generell ganz interessant zum Überblick, sind die ETFs weiterhin so ein Core-Bestandteil bei dir? Oder hast du jetzt quasi dann deine Strategie auch im Laufe geswitcht?
Also bei mir selbst nicht, aber jedem mit, also in meinem Freundeskreis auch meine Frau, ne, also dort ist ETFs 100%, das ist auch immer meine Empfehlung an der Stelle. Aber es ist tatsächlich, also das ist so ein bisschen die Gefahr. Ich bin auch so ein 100% Mensch, wenn ich irgendwie ein Thema angehe, dann will ich da immer 100% irgendwie alles wissen und recherchieren. Und das ist so ein bisschen das Gefährliche. Ich sage immer, der Gewinn der Broker, ne, sind die ETFs, weil schnell interessiert man sich dann, oh Moment, vielleicht kann ich ja doch diese Aktie kaufen und performe dann ein bisschen besser. Und das ist natürlich für die Broker sehr schön, weil man dann Gebühren generiert. Aber tatsächlich, also ist wirklich daraus gekommen, dass man dann so langsam denkt, hey Moment, das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, diese ETFs, wie funktionieren die? Da drin stecken Aktien und dann bekommt man automatisch immer mehr, auch durch die Communities. Man kennt es ja, man informiert sich erstmal für ETFs und dann landet man in irgendwelchen Communities und dann sieht man da Aktien, die sich auf einmal verdreifachen, ne? Und man wird von diesem schnellen Geld gelockt und dann informiert man sich überhaupt, okay, sind Aktien vielleicht auch was für mich? Und da bin ich so ein bisschen reingerutscht und muss aber sagen, für mich ist Sicherheit immer ein großer Faktor. Also für mich ist so dieser, ich will wissen, in was ich investiere. Und das ist quasi dann genau der Punkt, den du so ein bisschen angeteasert hast. Ich bin dann recht schnell, muss ich sagen, zu Value Investing gekommen. Auch durch Bücher in dem Feld. Und ja.
Ja, du hast ja auch, sag ich mal, einen gewissen Nickname, Tech-Name, ich weiß gar nicht, wie man das offiziell nennt, der Shameless Cloner, was ich ja ganz witzig finde. Und das stellt auch so eine Strategie auch ab, die auch schon ein, zwei Mal hier im Podcast tatsächlich zur Sprache kam, unter anderem ja auch einer, der sag ich mal, das mit bekannt gemacht hat, Guy Spier, als wir den hier hatten. Könnte ja auch sein, dass das so ein bisschen aus dem Kosmos kam. Frage an dich rüber. Was ist das Cloning? Was bedeutet das für dich? Und wie kamst du darauf?
Wow. Also, wer Guy Spier im Podcast hatte, das ist ja schon eine Ehrung an sich. Ja, also reingekommen bin ich tatsächlich durch Phil Town erstmal, also der klassische Value-Investing-Ansatz, durch seine Bücher. Er hat ja Rule One geschrieben und dann später seine Tochter Danielle Town hat auf Deutsch Gut investiert geschrieben, in Englisch Invested. Die haben auch zusammen einen Podcast. Und da wird eben sehr oft auch diese Super-Investoren wie Guy Spier oder Charlie Munger oder Monish Pabrai erwähnt. Und die haben eben so ein bisschen an mich getragen, diesen Cloning-Ansatz. Denn man muss jetzt zu meiner Person wissen, ich bin kein Vollzeit-Investor. Das heißt, ich mache das nicht Vollzeit. Das ist was ich nach meiner Arbeit mache. Ich habe wirklich auch eine sehr fordernde Arbeit. Also ich bin sowohl Programmierer als auch Teamleiter, als auch Abteilungsleiter. Also wirklich sehr viel Zeit fließt in meine Arbeit. Und es ist einfach erstmal utopisch zu denken, dass ich in meiner freien Zeit neben Freunden, Hobbys, Familie die Zeit habe, wirklich so tiefe Analysen zu machen, wie es vermutlich erforderlich ist. Und das hat mich auf diesen Cloning-Ansatz gebracht durch eben die Personen. Also Guy Spier ist einer davon, der ja auch ab und zu darüber redet, genau. Und was versteht man hinter Cloning? Also hinter Cloning versteht man, dass man eben Investoren, die den ähnlichen Ansatz haben wie man selbst. In dem Fall ist es das Value Investing nach Prinzipien von einem Buffett und so weiter, dass man dort eben die Investments kopiert. Das geht ganz einfach heutzutage. Also es gibt ja Filings, die bekanntesten sind die 13Fs aus den USA, wo man eben sieht, okay, ein Guy Spier, ein Monish Pabrai hat in diesem Quartal diese Aktie gekauft. Und mein Nickname, du hast es gesagt, The Shameless Cloner, das kann man auch schematisch betreiben. Also man kann es wirklich, also shameless, deswegen ohne Scham, kann man einfach sagen, okay, ich kopiere das 1:1, sowohl die Käufe als auch die Verkäufe. Und das ist dann eben quasi das Outsourcen von, wie soll ich sagen, dieser Due Diligence, also dieser Arbeit, dass man nicht eine Graupe kauft, dass man an diese Superinvestoren glaubt, dass die eine Outperformance erzeugen können.
Glaubst du das denn quasi den einfach so oder machst du auch sozusagen deine eigene Analyse nochmal oben drauf dann?
Also ich habe natürlich mit der Naivität angefangen, dass das genauso funktionieren kann. Rein theoretisch macht es auch Sinn, aber man spielt in unterschiedlichen Ligen. Also erstens haben die Portfolios, die natürlich Millionenbeträge umfassen. Und zweitens sieht man ja auch nie das ganze Bild. Also zum Erstens weiß man gar nicht, warum haben die was gekauft. Zweitens sieht man nur die US-Holdings. Das macht es natürlich auch schwieriger, die Gewichtung einzuschätzen, weil wie kaufst du so eine Position? Also du siehst jetzt, dass er das gekauft hat. Was macht das? Willst du ein Portfolio haben aus 100 Positionen und kaufst dann einfach alles 1% rein oder willst du halt konzentriert agieren? Das ist alles gar nicht so einfach. Und das Shameless ist immer so einfach, wenn man das erste Mal ein Szenario hat, man kauft eine Aktie und danach fällt sie 30% und du denkst dir, okay, was ist denn jetzt los? Ich kann ja nicht den Guy Spier anrufen und kann ihn fragen, hey, was ist denn da mit Twitter oder mit Micron los? Das funktioniert ja nicht. Und ich bin tatsächlich sehr schnell gewechselt zu Not-so-shameless-Cloning, also dass man quasi eher die Idee, also das als Ideengenerierung benutzt. Dass man sagt, hey, das sind interessante Aktien, die kannst du dir einmal angucken. Und wenn die zu einem passen, dann kann man das quasi objektiv bewerten. Also dass man quasi so einen Screener hat durch die Superinvestoren, aber selbst die Arbeit betreibt und seine eigene Conviction-Überzeugung in diese Idee reinlegt, sodass man sie auch eben durch diese Perioden halten kann. Oder aber sogar länger.
Ja, das ist in der Tat natürlich dann ein wichtiger Punkt, weil am Ende, wir sagen es ja auch im Podcast immer, do your own due diligence, ne? Man sollte sich das Ganze hier ja immer nur als Inspiration nehmen und dann seinen eigenen Reim draus machen, insbesondere bei dem Thema Microcaps, zu dem ja jetzt auch unter anderem der Podcast, den du mit dem Smitty machst, sich dreht. Höchst illiquide und umso gefährlicher, weil noch weniger Informationen vorhanden sind. Insofern muss man da sehr wissen, was man tut. Ist das, sage ich mal, ein Grund, warum du dich da reingewagt hast, weil es da aber auch gleichzeitig weniger Wettbewerb gibt und die Chancen größer sind? Und was für einen Stellenwert hat es im Vergleich zu jetzt größeren, sage ich mal, mit uns und Large Caps im Zweifel?
Also das war bei mir auch ein schleichender Prozess. Jetzt sind wir wieder bei dem Beispiel. Ich kann das eigentlich ganz gut nutzen, um diesen Übergang zu machen, weil ich hatte damals eine Idee quasi gefunden durch den Cloning-Ansatz von Monish. Der hat nämlich ein japanisches Holding hat er investiert. Das war auch eine Small Cap. Und die habe ich dann analysiert. Das war dann auch schon ein bisschen tiefer, weil das die Reports gab es alle nur auf Japanisch, musste man übersetzen, man musste die Filings analysieren und ich habe mir da quasi eine eigene Conviction aufgebaut. Der gute Monish hat dann auch verkauft, aus diversen Gründen, die er später kommuniziert hat, mit denen ich nicht einverstanden war, und das ist genau der Punkt, ne? Also ich hatte dann einfach mittlerweile eine eigene Überzeugung von dieser Aktie und ist am Ende tatsächlich ausgegangen, zwar nicht so gut, wie ich es gerne gehabt hätte, weil die Aktie wurde in Japan quasi privat genommen. Also es wurde quasi einfach ein Angebot gemacht, ein sehr schlechtes Angebot, was trotzdem einen guten Return geliefert hat. Aber das wäre so eine Aktie gewesen, die man am liebsten 10 Jahre plus gehalten hätte. Und das hat mich so ein bisschen in diese Richtung gebracht. Hey, kleinere Aktien und analysieren, das macht mir Spaß. Das ist eigentlich eine coole Geschichte. Trotzdem wäre ich nie auf die Idee gekommen, erstmal jetzt rauszugehen und zu sagen, hey, ich suche jetzt mal kleine Aktien und analysiere die und, wie soll ich sagen, investiere einfach in die, weil das sind halt eben Dinge, ne? Du hast erstmal die Vorteile, das ist eine Aktie, die wenig von Analysten betrachtet wird, über die keiner spricht, über die aber auch keiner die Denkarbeit macht, ne? Also du bist ja dann wirklich alleine teilweise in dem Space und wir reden immer noch von dem eigenen Geld, was man investiert. Und am Ende muss man quasi vor sich, seiner Familie, seiner Frau, irgendwie hat man so eine gewisse Verantwortung, dass man sagt, hey, ne, ich will ja eigentlich was Gutes tun. Ich will jetzt nicht in irgendwas investieren und dann geht's nachher schief und ich bin der Depp. Und da hat es mir halt sehr geholfen, dass ich über die Zeit und durch diese Mehrarbeit dann auch nach und nach ein Netzwerk aufgebaut habe. Und da gehört ja auch, du hast den Finance Smithy erwähnt, der gehört dazu. Der ist tatsächlich relativ spät dazu gekommen. Vorher habe ich mich immer schon sehr für Microcaps interessiert, habe auch die Fälle verfolgt, habe auch versucht, da mein Learning zu machen, aber so wirklich richtig investiert war ich da eigentlich dann nie. Also ich hatte da trotzdem eine Grenze. Aber wir können gerne auch noch über die generellen Vorteile sprechen, die ich sehe bei Microcaps.
Also ja, dann machen wir da doch direkt mal weiter. Was siehst du denn da so?
Genau. Aber warum sind denn jetzt Microcaps trotzdem eigentlich interessant? Also ich habe ja ganz am Anfang gesagt, die Superinvestoren, die spielen in einer komplett anderen Liga wie wir. Und das hängt einfach damit zusammen, die verwalten ja eine größere Summe an Geld und die müssen dann Positionen kaufen, die schon eine größere Marktkapitalisierung haben. Jetzt ist es natürlich, ich will nicht sagen arrogant, aber so ein bisschen arrogant zu denken, hey, ich bin hier der kleine Junge aus dem Saarland und ich verstehe Google besser wie die ganze Welt und deswegen investiere ich jetzt in Google-Aktien. Das ist eben einfach ein bisschen schwierig. Das bedeutet nicht, dass es dort nicht dauernd Ineffizienz im Markt gibt, die man ausnutzen kann. Also wir erinnern uns an den Facebook-Drop oder auch bei Google gab es ja den ein oder anderen Aussetzer, wo man quasi seine Position hätte aufstocken können. Aber ich fühle mich dort nicht im Vorteil gegenüber von anderen Personen. Und bei Microcaps ist es so, dass das oft Unternehmen sind, die sind meistens sogar nicht viel größer wie die Firma, in der ich selbst arbeite. Und da gibt es erstens ganz viele Nachteile bei den Informationen. Also die muss man sich selbst beschaffen. Es gibt vielleicht gar keine Investor Relations. Also es gibt gar kein regelmäßiges Reporting. Das heißt, man muss wirklich selbst viel Recherche machen. Und wenn man drüber nachdenkt, macht das ja Sinn, dass gerade in diesem Bereich dann umso höhere Ineffizienzen existieren, weil nicht jeder macht die Arbeit und die Großen können gar nicht dort investieren. Das kann aus regulatorischen Gründen sein. Ne? Also das ist ja logisch, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel in meine Lebensversicherung Geld einbezahle, die Lebensversicherung muss das Geld für uns investieren und die darf ja dann nicht einfach hier in irgendein 5 Millionen Market-Kapitalisierungsunternehmen investieren. Also das wäre nach regulatorisch, wäre das halt höchst grenzwertig. Und so ist es halt bei vielen anderen auch. Das darf man einfach nicht. Und das gibt uns natürlich den Vorteil, dass wir dort spielen können. Das heißt, wir können dort versuchen, das zu unserem Vorteil zu nutzen und Aktien, die scheinbar vom Markt falsch bewertet werden, zu finden und darin zu investieren. Und das macht es eigentlich so spannend und so vorteilhaft für uns kleine Investoren, anstatt in eine Amazon oder eine Google zu investieren.
Wenn man sich dann dein Gesamtportfolio anschaut, nur um das halt, ich sag mal, einordnen zu können, ne? Ja. Wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie 20% ETFs, x% Large Cap, wie ist da so grob deine Aufteilung?
Also die Zeiten des ETFs sind tatsächlich vorbei. Finance Smitty war ja auch, übrigens Folge 189, habe extra nochmal geguckt, wer es mal nachhören will, hatte ja auch quasi einen größeren Anteil immer noch in den MSCI World investiert. Und ich muss auch sagen, ich finde die Idee an sich eigentlich gut. Ne? Also es ist so ein Selbstschutz, dass man sagt, hey, überschätze dich nicht selbst, behalte einen gewissen Anteil dort investiert. Und ich habe das über andere Produkte privat quasi geregelt, aber mein wirkliches Investmentportfolio ist mittlerweile, besteht zu 90% aus Microcaps oder Smallcaps und auch teilweise Nanocaps. Und jetzt werden die meisten quasi die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber 60% sind auch wirklich konzentriert in 4 bis 5 Positionen. Und ich habe da auch eine Obergrenze, also so 10 bis 12 Positionen sind eigentlich so das Maximum, was ich gerne hätte in einem Portfolio. Das aber nur, wenn der Idealfall eintrifft. Also ich beschreibe mal den idealen Portfoliofall. Du würdest 10 Unternehmen finden, die alle dieselbe Risk-Reward, also dieselbe Risiko-Chancen-Verhältnis bieten und dann würdest du die einfach in einem Kuchen gleich aufteilen. 10%, 10 Positionen, das wäre perfekt. Die Realität sieht natürlich ein bisschen anders aus. Aber so ist mein Portfolio aktuell sehr konzentriert und aufgestellt und da fühle ich mich eigentlich auch ganz wohl mit.
Wenn du wie Patrick in weltweite Small- und Microcaps investieren willst, brauchst du auch einen passenden Broker. Und da kommt unser heutiger Werbepartner Freedom24 ins Spiel, bei dem man nämlich weltweit in Aktien an unterschiedlichsten Börsen handeln kann und das für günstige, attraktive Konditionen. Als europäische Tochtergesellschaft der Freedom Finance Holding Corporation, die im Übrigen auch an der Nasdaq gelistet ist, bietet Freedom24 eine breite Palette an Brokerage-Leistungen für internationale Kunden an. Doch nicht nur das, viele Investoren halten größere Geldbeträge bereit, um sie in den kommenden Wochen oder Monaten zu investieren. Und während sie auf den richtigen Zeitpunkt warten, bleibt das Geld oft ungenutzt auf dem Girokonto liegen. Unterm Strich heißt das, es bringt keinerlei Rendite und liegt nur rum. Und genau da kommt unser Werbepartner Freedom24 ins Spiel. Denn dort erhältst du aktuell lukrative Zinssätze auf dein Kapital. Auf dem Tagesgeldkonto in Euro erhältst du beispielsweise derzeit 3,88% Zinsen und wenn dein Geld in US-Dollar angelegt wird, dann sogar 5,31%. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand. Die Verzinsung beginnt bereits ab einem Mindestanlagebetrag von 150 Euro bzw. US-Dollar. Auszahlungen sind jederzeit möglich. Es erfolgt eine tägliche Zinsgutschrift und das Beste daran, es gibt kein maximales Anlagevolumen. Außer dem Tagesgeldkonto gibt es bei Freedom24 auch ein Festgeldkonto, was dir bis zu 8,76% per annum in US-Dollar und bis zu 6,34% in Euro bringen kann. Wenn du direkt losgehst, dann gehe jetzt auf investor-stories.de/freedom24. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Wie kommst du denn zu diesem Risk-Reward-Verhältnis? Also was sind dann Cases sozusagen, die dich interessieren, Kennzahlen, die dich ansprechen? Was sind so Punkte, auf die du achtest, wenn du dir so ein Unternehmen anschaust?
Ja, es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich lege eigentlich den größten Wert auf die Downside. Also ich versuche sicherzustellen, dass wenn ich falsch liege mit meinen Annahmen, dass ich im schlechtesten Sinne wenig bis gar nichts verliere und dann halt eben der Case einfach, also der Fall nicht aufgeht. Aber wenn ich richtig liege, dass es sich halt lohnt. Also ich suche wirklich Unternehmen, die diese Asymmetrie haben zwischen Downside und Upside. Na, also ich sag mal, also im schlimmsten Fall geht die Position 10% runter oder es passiert gar nichts. Ne? Du hast dann quasi Opportunitätskosten über die Zeit. Aber wenn es klappt, hast du dann halt auf einen Zeithorizont von 2 bis 3 Jahren 100% plus. Ne? Also es kommt ja immer drauf an, auf den Case. Und deswegen konzentriere ich mich auch quasi auf so Sondersituationen. Also Situationen, wo, ich sag mal, eine Umstrukturierung stattfindet. Also man nennt das ja dann quasi Strategic Review. Also eine Firma hat zum Beispiel einen unprofitablen Zweig und einen hochprofitablen Zweig, aber der unprofitable Zweig verdeckt quasi das, was eigentlich mit dem Unternehmen möglich wäre und macht dann eben strategische Änderungen nach und nach, die eben dann den Wert offenlegen wollen. Und das ist immer super interessant, vor allem in Kombination, wenn dann noch eine aktivistische Person involviert ist. Also das kann man auch ganz gut screenen. Das sind die 13D-Filings zum Beispiel, wo dann eben wirklich jemand sagt, hey, ich merke, hier in dem Unternehmen ist irgendwas, da läuft was die Kapitalallokierung angeht, läuft was falsch. Ich kaufe jetzt 10% des Unternehmens und ich will, dass sich da was verändert. Ne? Und das sind so, ich sag mal, so erste Filter-Tools, die auftauchen. Was Kennzahlen angeht, ist es immer schwierig. Also ich bin auf jeden Fall Free Cashflow fokussiert. Das heißt, das sind so Kennzahlen, die sehr interessant sind für mich. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch, beziehungsweise auch ich in meinem Portfolio, sehr viele Fälle, wo die einfach nicht screenbar sind. Also wo, wenn man das in einem Screener sich die Kennzahlen anschauen würde, würde man denken, das ist wirklich ein Unternehmen, steht kurz vor Bankrott und das ist ja Wahnsinn. Also wie kann man da investieren? Aber wo einfach Zahlen falsch sind. Also auch nochmal, ne, wir bewegen uns ja wirklich in einem Microcap-Bereich und da kann man auch nicht immer den Zahlen von Screener oder solchen Tools vertrauen, weil die teilweise einfach falsch sind. Und das ist auch wieder eine Ineffizienz darin.
Ja, das ist, macht es ja, sag ich mal, auch so schwierig, aber gleichzeitig auch so attraktiv, wenn man das macht. Und um da einzutauchen, da lässt sich an dieser Stelle sehr gut euer Podcast zu empfehlen. Wer da mal reinhören möchte, ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt.
Vielen Dank.
Kann ich sehr empfehlen, höre ich auch sehr gern jetzt. genau. Aber es läuft ja auch nicht immer alles gut und aus Fehlern kann man immer gut lernen und deswegen eine meiner Lieblingsstandardfragen, was würdest du als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
Da kann ich mehrere sagen. Also ich bin eigentlich jemand, ich bin ein großer Freund davon, über seine Fehler zu sprechen, weil es ist immer wichtig, sich die vor Augen zu halten, wo hat man was falsch gemacht. Und nicht jeder Fehler ist übrigens wirklich ein Fehler im klassischen Sinne, woraus man was lernen muss, sondern oft macht man auch Fehler, wo man einfach sagen kann, okay, auf Basis der Informationen hätte ich mich nicht anders entscheiden können. Aber was so die größten Fehler waren, da würde ich so zwei Punkte rauspicken. Es war jetzt keine Aktie im Speziellen, sondern es war damals auch bei dieser, wie soll ich sagen, als ich wieder angefangen habe mit den Aktien. Ne, dann habe ich auch so diesen Peter Lynch-Ansatz versucht, aber nicht auf Bewertungsbasis, sondern wirklich so wie damals mit diesen Nokia-Aktien. Und ich komme privat zum Beispiel aus einem Bereich, dass ich sehr gerne Videospiele spiele, also schon immer, seit 25 Jahren, mit allem angefangen, C64 und so weiter. Und wenn man sich Unternehmen anguckt, dann stellt man schnell fest, dass es auch sehr viele Gaming-Unternehmen gibt, die quasi in diesem Bereich gelistet sind. Und mein Fehler war einfach, dass ich halt gesagt habe, oh cool, diese Firma finde ich gut, aber das muss nicht bedeuten, dass die Aktie auch gut ist. Und Gaming-Unternehmen, ich muss immer sagen, hey, das sind die schwersten Aktien überhaupt, ne? Also ich habe jetzt eigentlich einen Wissensvorteil, ne? Wäre so ein klassischer Fall, wo man sagen könnte, hey, 20 Jahre, 25 Jahre Spielerfahrung, ne? Man kann da jetzt aus dem Vollen schöpfen, man kann den Bereich bewerten, ich bin noch Programmierer, ne? Vielleicht kann man da so ein bisschen was machen. Nee, also das ist so ein Space, wo man einfach sagen muss, kein Mensch kann vorhersagen, ob dieses Spiel gut ankommt. Er ist hochzyklischer Markt, also es war an der Stelle einfach ein großer Fehler, in solche Unternehmen generell zu investieren aus dem Bereich. Da mag es sicherlich Chancen geben, auch, ich meine langfristig, wenn man zum Beispiel sich eine Nintendo-Aktie anguckt, das kann ja durchaus interessant sein für den einen oder anderen. Aber so generell zu sagen, hey, da muss schon was dazukommen. Also da müsste zum Beispiel so ein Gaming-Unternehmen kommen und sagen, hey, ich mache jetzt hier ein strategisches Review auch wieder, oder es gibt irgendeine Sondersituation, dass ganz viele Aktien zurückgekauft werden. Aber an sich ist das schon ein ziemlich mieser Case. Und der andere Fehler, ich würde sagen, hat auch was mit dem Portfolio so ein bisschen zu tun, dass man überallokiert, also dass man zu schnell diesen euphorischen Faktor hat. Das heißt, man ist von einem auf den nächsten Tag ist man auf einmal von einer 5%-Position auf eine 15%-Position gewachsen. Und man hat sich quasi in so einen Rausch analysiert, ne? Und das Unternehmen gefällt einem immer besser und man sieht gar keine Nachteile mehr und man übertreibt. Und ich denke, das ist ein großer Fehler, den man gerade am Anfang macht, weil man halt denkt, oh geil, ich bin der Einzige, der das sieht, ne? Ich habe jetzt gerade so eine Microcap, die hat keiner gefunden, es gibt gar keine Downside, ne? Ist alles perfekt, stecke ich sofort so viel rein, und das wird sehr schnell gefährlich. Also da sollte man sich selbst schützen davor und auch wirklich sich Regeln definieren, also wie man maximal allokiert, wie man das macht, weil das schützt einen vor dieser Emotionalität im positiven wie negativen Sinne.
Ja, wichtige Punkte auf jeden Fall, da sollte man immer drauf achten, und man sollte auf jeden Fall auch drauf achten, dass man auch mal Erfolge hat, und die hattest du ja zum Glück auch, und da wäre natürlich spannend zu hören, was würdest du vielleicht als deinen größten bezeichnen?
Ja, also ich versuche es auch kurz zu fassen. Das eine war eine Sondersituation, das war eine Aktie, die hieß Hunter Douglas. Die kümmert sich um Jalousien und Verkleidung, also wieder total langweilig. Aber es gab dort eine Sondersituation, erstens bei der Bewertung, also die war total absurd bewertet im Vergleich zu anderen Branchen, zu anderen Mitwettbewerbern. Und der Eigentümer wollte quasi ein Squeeze-Out erzwingen. Das ist so ein bisschen von der Situation her ähnlich wie aktuell Centrotec im deutschen Markt, also für den einen oder anderen vielleicht bekannt. Und ja, der Eigentümer hat gesagt, hey, hier, ich gebe euch 82 Euro und kaufe all eure Aktien zurück. Aber es war ein Aktivist auch involviert, der gesagt hat, hey, Moment, das ist totaler Quatsch. Also das Ding ist mindestens 140 Euro wert und wir verkaufen nicht. Also es gab quasi 23% ungefähr Rest-Shareholder, die sich dann zusammengetan haben und gesagt haben, hey, nee, machen wir nicht. Also du musst uns schon mindestens den fairen Wert liefern. Und das ist so ein bisschen eine Zeitgeschichte. Also einerseits hat man eine gewisse Downside Protection, weil man weiß, okay, ne, der CEO, der Eigentümer, bietet dir 82 Euro an. Also es ist unwahrscheinlich, dass die Aktie wieder unter 82 Euro fällt, zumal es wirklich operativ wirklich gut lief, auch in den nächsten Quartalen. Aber du hast natürlich die Gefahr, dass sich das in die Länge zieht, ne? Also dass das dann 3 Jahre dauert und das würde dann deinen Return quasi zerstören. Hier man muss einfach sagen, hatte ich dann ein bisschen Glück. Also innerhalb von 6 Monaten hat sich dann wirklich diese Situation aufgelöst. Es kam noch eine dritte Partei dazu. Das war die 3G Capital. Die hat einfach komplett Hunter Douglas gekauft und hat gesagt, hey, das Ding ist so unterbewertet, ich kaufe das zu 175 Euro. Und dann hast du natürlich innerhalb von 6 Monaten einen 100% Plus Return gehabt. Das war natürlich eine tolle Geschichte.
Ja, so macht Investieren Spaß. Ja. Witzigerweise kann ich das Unternehmen auch, weil die waren ganz früher mal, als ich noch gar keine Ahnung vom Investieren hatte, in irgendeiner Value-Gedöns da mal gelistet.
Echt? Spannend. Ja,
aber das war noch weit vor diesem Sondercase. Das war so um 2016, 2017 rum.
Ja.
Genau. Insofern wäre ganz witzig, wie sich da der Kreis dann geschlossen hat. Ich habe dann Jahre später nämlich auch mal drauf geguckt und gesehen, boah, krass, das Ding wurde zu einem richtig dicken Preis von der Börse genommen. Hätte Fahrradkette.
Ja, so ist es.
Ja, dann sind wir tatsächlich schon fast am Ende. Vielleicht auch noch mal im Schnelldurchlauf. Bücher hast du vorhin angesprochen, waren tatsächlich auch ein Thema für dich. Gibt es da eins, was dich irgendwie besonders berührt hast, was du empfehlen würdest, was jeder mal gelesen haben sollte?
Auf jeden Fall. Also ich würde, glaube ich, auch, je nachdem, mit welcher Person ich spreche, unterschiedliche Bücher empfehlen. Also zum Beispiel jetzt jemand einem Anfänger, würde ich einfach sagen, lese hier eins der typischen ETF-Bücher, sei es von Finanzfluss, von Gerd Kommer, von X, da gibt es ja so viele. Aber für Leute, die in der Investmentwelt unterwegs sind, gibt es so 2 Bücher, wo ich wirklich sagen muss, die waren einfach sehr gut zu lesen. Das ist einmal Richer, Wiser, Happier. Das gibt es auch mittlerweile auf Deutsch. Das heißt, glaube ich, dann wirklich reicher, weiser und glücklicher. Und das ist ein Buch über Geschichten. Also die werden tatsächlich interviewt. Ein Guy Speer, ein Monish Paprai, aber auch Legenden wie John Templeton und ein Charlie Munger. Und die erzählen so ein bisschen über, wie sie investieren und was ihnen in ihrer Laufbahn passiert ist. Und da sind wirklich so viele spannende Geschichten dabei. Also das Buch macht einfach, auch wenn man nicht viel mit Investieren zu tun hat, macht es einfach Spaß zu lesen, weil es gut geschrieben ist, weil es wirklich aus dem Leben interessante Geschichten gibt. Also man denkt ja immer, diese haben alle nie was erlebt und da ist nie was passiert, aber bei denen ging es auch oft rauf und runter. Und das sind einfach sehr schöne Geschichten. Und das zweite Buch, das gibt's, glaube ich, nicht auf Deutsch, das ist The Joy of Compounding. Das ist einfach ein sehr tolles Buch über Investoren, die vor allem fokussiert sind auf Unternehmen zu finden, die sie möglichst lange halten wollen. Na, also wo man sagen kann, das ist ein Unternehmen, das will ich 10, 15 Jahre halten. Und das ist wirklich sehr gut geschrieben, weil es auch wieder auf so viele Punkte eingeht, auf die Emotionalität, auf bestimmte Charakteristiken. Und das macht auch einfach Spaß zu lesen. Also ich mag Bücher, die in dem Space auch einfach wirklich gut geschrieben sind.
Ja, sind auch beide jetzt in den Shownotes verlinkt. Das eine kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Das Compounding, das kommt bei mir dann auch nochmal auf die Leseliste. Und was ich dort auch verlinke, ist natürlich, den Podcast hatten wir schon erwähnt, aber auch dein Twitter-Profil oder jetzt X, ich mag den Namen immer noch nicht, ich nenne es immer weiter
ja,
Twitter.
Seltsam.
Ganz grässlich. Aber dein Profil ist nicht grässlich, das ist dort verlinkt und auf jeden Fall kann man dir da gern folgen. Gibt es noch weitere Socials oder ist das so dein Main-Ding, auf dem du unterwegs bist?
Ist tatsächlich mein Main-Ding. Also ich habe natürlich, ich sag mal, als Arbeitnehmer auch ein LinkedIn-Profil und für den Podcast extra habe ich mir jetzt auch ein Finance-Instagram-Profil angelegt, weil man das irgendwie macht, aber primär bin ich eigentlich nur auf Twitter aktiv.
Dann packen wir oder die anderen X dazu, falls man dich mal hier abwerben möchte oder auf Instagram vorbeischauen möchte. Da findet ihr den Patrick. Dir vielen Dank, dass du dich meinen Fragen gestellt hast und es einmal so schön durch deine Investor-Story durchgeführt hast. Und ja, die letzten Worte des Podcasts überlasse ich dir.
Boah, vielen Dank für die Einladung nochmal. Und ja, also ich kann nur jedem empfehlen, einfach den Podcast hören, einfach sich weiterbilden, dran denken, an die eigene finanzielle Situation und sich Gedanken über die Zukunft zu machen und ja, dafür zu sorgen, dass man sich später gut absichern kann. Und da ist eben Aktien sind das Beste, was man machen kann und so einfach wie möglich anfangen und der Rest, da sollte man einfach Spaß haben.
Perfekt.
Vielen Dank.
Vielen Dank dir und ciao, ciao.
das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.